Wir können ungefähr den, für Österreich gibt es keine Zahlen, also den deutschen Durchschnittspenis können wir nachbilden von der Länge her.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfanni-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Als Mann im Körper einer Frau oder als Frau im Körper eines Mannes geboren zu werden, ist für alle Betroffene eine extrem belastende Situation. Die Geschlechtsumwandlung daher oft das angestrebte Ziel. Promis wie die Sängerin Kim Petras, die mit ihrem Hit Unholy die Charts stürmte, oder Schauspielerin Laverne Cox, die mit der Netflix-Serie Orange is the New Black bekannt wurde, machten diesen Weg öffentlich und drückten das Thema Transgender einmal mehr ins Zentrum der allgemeinen Wahrnehmung. Auch bei unserem Uniklinikum werden seit Jahren derartige Eingriffe durchgeführt. Spezialist dafür ist Oberarzt Dr. Christian Labak von der Klinischen Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Ihn frage ich heute, ob die Anfrage nach derartigen Operationen tatsächlich zugenommen haben, welche Herausforderungen aus chirurgischer Sicht mit den Eingriffen verbunden sind und wohin sich Betroffene in der Steiermark oder in ganz Österreich wenden können. Sehr geehrter Dr. Labak, herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie heute gekommen sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Labak, stimmt der Eindruck, dass es heute mehr Menschen gibt, die an eine Geschlechtsumwandlung denken? Haben Sie viele Anfragen?
Ja, ich glaube, genau aus dem Grund bin ich auch eingeladen worden, weil es wird tatsächlich mehr. Das ist auch der Eindruck, den ich habe. Ich beschäftige mich ungefähr seit 10 Jahren damit, oder wie ich es übernommen habe vom Kollegen, waren 1-2 Fälle im Jahr. Jetzt haben wir doch 50, 60 neue Patienten pro Jahr, die sich hier vorstellen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass viele andere Zentren das Gebiet Frau zu Mann Geschlechtsangleichung verlassen haben. Aber grundsätzlich kann ich nur bestätigen, es wird mehr.
Wenden sich auch Teenager an Sie?
Ja, auch. Im Grunde genommen ist es so, dass der Gesetzgeber die gengeschlechtliche Hormontherapie bei nicht volljährigen Patienten zulässt oder Patientinnen zulässt, weil das bis zu einem gewissen Grad auch reversibel ist. Genauso, wenn man jetzt die Geschlechtsangleichung Frau zu Mann betrachtet, und sozusagen das Brustwachstum, das ja doch in dieser Zeit schon stattfindet und als maßgeblich störend von den Patienten empfunden wird, wird nach eingehender psychiatrisch-psychologischer Begleitung, endokrinologischer Begleitung und nach Abstimmung mit den Eltern und dem Patienten natürlich selbst, kann auch schon unter 18 sozusagen die Brustentfernung vorgenommen werden. Der Gesetzgeber sagt aber ganz klar, das Genital darf noch nicht angefasst werden. Da ist tatsächlich die Volljährigkeit abzuwarten.
Wie viele OPs haben Sie schon durchgeführt?
Ich habe mit der Frage gerechnet, habe es aber nicht genau nachvollziehen können, weil das hätte zu lange gedauert. Aber ich würde sagen, mindestens 500 Operationen, wobei das heißt nicht, dass es 500 Patienten sind, weil ein Patient auch mehrere Operationen auch geplant über sich ergehen lassen muss, bis er ein Endergebnis hat.
Wie geht das Ganze vonstatten? Dem chirurgischen Eingriff geht ja oft ein langer Prozess voraus. Wie lang dauert der Prozess und welche Fachdisziplinen sind dort involviert?
Ich würde sagen, auch das ist individuell. Das hängt natürlich davon ab, wie man der Patient überhaupt einmal sein Coming-out oder seine Idee hat, dass er im falschen Körper ist und sich einmal umsieht nach Hilfe. Im Prinzip der Chirurg ist nicht der Erste, der da involviert ist. Möglicherweise mit einem Gespräch, einmal, wie kann sowas aussehen und so. Aber bis der Chirurg Hand anlegen darf oder soll, oder beides hat der Patient psychologische und psychiatrische Begleitungsabsorption. In Österreich ist vorgeschrieben 2 getrennte Gutachten zu haben, die eine Empfehlung einmal am ersten Mal ist für die Hormontherapie, für die Personenstandsänderung und erst dann, wenn das alles stabil erlebt wird und der Wunsch weiter besteht, ist auch noch einmal von psychologisch-psychiatrischer Seite eine nicht OP-Freigabe, aber eine OP-Empfehlung auszusprechen. Und erst dann darf man sozusagen auch Hand anlegen. Das heißt, das hängt jetzt natürlich davon ab, wie stabil die Psychiater, die Psychologen, die Patienten empfinden, wie lange diese Therapie dauert. Oft geht es rasch, habe ich den Eindruck, weil immer wenn man sich so ein Gutachten durchliest, steht eigentlich immer drin, seit der Kindheit schon irgendwie geahnt, gewusst, empfunden. Also meistens ist das ein langer Weg. Wenn der Patient oder dann schon Patient, meistens ist die Personenstandsänderung ja bereits vollzogen, bei mir vorstellig wird, dann dauert es leider noch mal, bis wir die erste Operation machen dürfen, aufgrund der Zunahme dieser Zahlen und aufgrund der allgemeinen Situation mit elektiven Operationen haben wir leider eine lange Warteliste bereits entwickelt. Und bis wir dann mit der ersten Operation starten, vergehen oft noch mal 1,5 Jahre. Das ist traurig, aber wir versuchen eben die Patienten, die wir schon begonnen haben, auch nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern dass wir dort in einem adäquaten Zeitraum fertig werden. Das heißt, als Kompromiss bezüglich der Kapazitäten verschieben wir lieber den Termin für die erste Operation nach hinten, statt dass alle länger warten müssen.
Hatten Sie schon Fälle, bei denen der Prozess abgebrochen werden musste, sowohl seitens des Betroffenen als auch von Ihrer Seite her?
Von meiner Seite zum Glück noch nicht. Also wir schauen sehr genau, bevor wir die Indikation stellen für solche Operationen, ob der Patient, vor allem physisch ist meine Aufgabe zu schauen, aber psychologisch muss man natürlich auch ein gutes Gefühl haben, unabhängig dieser Gutachten. Aber da hatte ich jetzt eigentlich noch nie ein Problem. Körperlich mussten wir auch noch nichts ablehnen. Im Gegenteil, wir operieren auch Patienten mit einem höheren Body Mass Index, als wir zum Beispiel bei einer normalen Körperstraffung zulassen würden, weil ja die Ursachen woanders liegen. Also wir mussten noch nicht abbrechen. Es gab weniger Patienten, die abgebrochen haben, aus persönlichen Gründen, weil irgendwas familiär ist, beruflich ist oder weil es doch eine Unsicherheit wieder entstanden ist. Und dann ist natürlich der Patientenwunsch absolut das Wichtigste. Ich kann nur begleiten und wenn der Patient sagt, er möchte das, kann ich es machen, aber ich werde niemals und jemanden drängen.
Von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann? Was ist aus medizinischer Sicht die größere Herausforderung und warum?
Aus meiner Sicht die Geschlechtsangleichung Frau zu Mann. Erstens, weil man mehr Operationsschritte braucht. Und zweitens braucht man mikrochirurgische Techniken, die auch ihre Tücken haben können. Es müssen Nerven verbunden werden. Und last but not least und als Hauptunterschied die Harnröhre muss maßgeblich verlängert werden. Jetzt gibt es aber keinen Ersatzteil für die Harnröhre, das heißt, wir müssen die Harnröhre aus anderem Gewebe ersetzen. Das gelingt uns heutzutage sehr gut, aber das hat auch Tücken, mit denen man umzugehen hat. Bei der Umwandlung oder Angleichung Mann zu Frau ist schon mal alles irgendwo da. Es muss gekürzt, adaptiert, neu fasoniert werden. Es ist auch schwierig, zu einem ästhetischen, ansprechenden Ergebnis zu kommen, aber es ist halt anders geartet. Es ist eine Umformung und keine Neubildung, wenn man so möchte.
Weil Sie sagen, das ist der Schwierigere. Meine Frage, wie mache ich einen Penis?
Ja, im Prinzip, auch da sind die Ansprüche gestiegen. Wie ich eine Ausbildung gemacht habe, beziehungsweise viele Techniken sind auch schon älter, aber sie sind weiterentwickelt, muss man dazu sagen. Früher, und das ist noch nicht so lange her, war man zufrieden, wenn man da was hängen hatte, auf gut Deutsch. Irgendwas in der Hose hatte. Dann ist der Wunsch immer stärker geworden, im Stehen urinieren zu können, um halt auch sich in der Gesellschaft da irgendwie keine Blöße zu geben. dann hat man festgestellt, es ist gar nicht mehr so leicht. Man hat versucht, viele, viele Stellen vom Körper zu finden, wo das vielleicht klappen kann. Dann ist man aber immer weitergegangen. Man will auch ein Gefühl haben. Man will ästhetisch ansprechen und haben eine gewisse Größe, will man haben. Und dann soll auch noch eine Reaktionsfähigkeit da rein. Da hat man früher auch Knochen implantiert oder ähnliches. Man ist da zurückgegangen auf Silikonprothesen, Erektionsprothesen, die man auch für biologische Männer mit erektiler Dysfunktion verwenden kann. Oder es gibt auch schon eigens designte Systeme für Transmänner. Aber grundsätzlich hat man diese Schritte verfeinert. Jetzt bleiben eigentlich nur noch zwei Verfahren über, die Entnahme am Unterarm des Patienten oder am Oberschenkel des Patienten, wobei beide Verfahren Vor- und Nachteile haben. Ich persönlich bin großer Freund für die Entnahme am Unterarm des Patienten, da nimmt man den nicht dominanten Unterarm. Da hat man nämlich einen oder zwei massive Vorteile, dass die Sensibilität, also das mögliche Gefühl im Penoid dann durch das Vorbestehen diverser nervaler Strukturen deutlich besser zielbar ist. Und der zweite entscheidende Vorteil ist ja, ich kann die Harnröhre vor Ort mitnehmen. Also man kann die Harnröhre mit dem Gewebe dort einrollen und sozusagen einen weiteren OP-Schritt dem Patienten sparen, einen Schritt sparen, wo sie mit einem Space am Unterarm für 6 Monate rumlaufen müssen. Das waren auch Verfahren, die man früher gemacht hat. Früher, es gibt da die Stigma, da waren alle noch anders. Der Patient hat keinen Job gehabt, er war von der Familie verstoßen, eventuell chronisch Hepatitis krank. Das waren alles diese sozialen Stigma, beziehungsweise Vorurteile, die man heutzutage sicher nicht mehr finden kann. Ich weiß nicht, ob sie jemals gestimmt haben. Patienten sind im Job, machen diverseste Jobs, auch mit Schmutz und so weiter. Und das würde heißen, dass der Patient eigentlich nicht arbeitsfähig ist in diesem Zeitraum. Und dementsprechend find ich in dieser Technik auch einen Riesenvorteil. Weiters haben wir da eine sehr konstante Anatomie. Das heißt, man kann im Vorfeld schon sehr gut schauen, ob das klappen wird. Man hat intraoperativ keine großen Überraschungen zu erwarten. Bleiben dort die Lage am Unterarm, der doch exponiert ist. Aber auch da haben wir mit diversen Maßnahmen und sehr penibler OP-Technik ein gutes kosmetisches Ergebnis bereits erzielen können. Und man muss auch sagen, heutzutage eigentlich fast jeder Patient hat irgendwo ein Tattoo. Und wenn der Patient sich dann diesen Hebedefekt, wie wir sagen, am Unterarm noch drüber tätowieren lässt, ist das oft so gut kaschiert, dass man es kaum mehr ahnen kann. Also das ist dann wirklich sozusagen als Krönung noch ein Tattoo drüber. Dann ist dieses, viele wissen ja schon Bescheid, wo die Narbe herkommen kann. Und wenn das einfach besser versteckt ist, werden die Patienten auch nicht mehr angesprochen. Und ich muss sagen, das ist wirklich, über das Motiv kann man streiten, aber das, einfach, dass das so kaschiert ist und der Eyecatcher irgendwie abgelenkt ist oder eben aufs Motiv abgelenkt ist, funktioniert das wunderbar.
Herr Dr. Lawack, machen wir am Uniklinikum nur Frau zu Mann oder machen wir auch Mann zu Frau?
Grundsätzlich machen wir Frau zu Mann, was das Genital angeht. Wir machen natürlich, wenn eine Brustvergrößerung zu planen ist, das machen wir natürlich hier auch, beziehungsweise diverse kleine Korrekturen oder als Vorbereitung, zum Beispiel aus beruflichen Gründen die Genitalangleichung noch sozusagen erst in 2-3 Jahren sein soll, dass man hier schon eine Architektomie, also die Entfernung der Hoden macht, um entsprechende gegengeschlechtliche Hormontherapie zu vereinfachen, weil das hat auch Nebenwirkungen und da kann man dann unterstützen, ohne ein Problem zu verursachen für die Operation.
Wohin wende ich mich da? Wer macht das?
Es kommen auch immer wieder Patienten zur Beratung. Grundsätzlich es gibt in Österreich mehrere Anlaufstellen. Eine ist zum Beispiel in Vorarlberg, in LK Feldkirch. Dann gibt es noch eine momentan im AK Wien an der Gynäkologie, da ist auch ein vormals von der plastischen Abteilung an die Gynäkologie gewechselt. Und was man so hört, denkt jetzt auch Klagenfurt daran, glaube ich, zu beginnen. Und dann gibt es noch einen in Wien, einen Urologen, der auch die Angleichung macht. Also da kann man schon die Gespräche mal anbahnen. Von dem her, hier gibt es Möglichkeiten in Österreich und dementsprechend haben wir es noch immer nicht, sind wir diesen Schritt noch nicht gegangen, es auch anzubieten, weil die Angleichung Frau zu Mann ist es tatsächlich nur in Graz möglich, in Österreich, das macht sonst niemand. Und dementsprechend wollen wir jetzt auch nicht, dass diese Patienten noch länger zu warten haben.
Also wie viele Eingriffe brauche ich von Frau zu Mann?
Idealerweise sind es 5. Wenn sozusagen der chirurgische Plan aufgeht. Wir können durch unsere Zusammenarbeit mit der Gynäkologie können wir die Entfernung der Gebärmutter und Eierstöcke zusammenlegen mit der Entfernung der Brust. Dann machen wir einen vorbereiteten Eingriff am Genital. Das heißt, wiederum gemeinsam, die Gynäkologie macht die Entfernung der Scheide und ich mache die Vorbereitung der Harnröhre, also die Harnröhrenverlängerung und die Vorbereitung für das sogenannte Neoskotum, also für den neuen Hoden. Erst dann kommt es zur eigentlichen Benoidbildung. Da sollten circa 3-4 Monate mindestens dazwischen sein. Nach der Benoidbildung machen wir die nächste Operation besteht aus der Bildung des Sulcus coronarius, also dieser, so einer Vorhautplastik, wenn man so möchte. Wir simulieren den Aspekt eines beschnittenen Penis, weil die Vorhaut kann man nicht rekonstruieren. Gleichzeitig kann man Hodenprothesen hineingeben, also das ist Schritt Nummer 4. Und last but not least, etwa 8 bis 12 Monate nach der Benoidkonstruktion jetzt, wenn die Nerven, die wir verbunden haben, ausgewachsen sind und ein gutes Gefühl, Schutzsensibilität, die Benoid vorhanden ist, dann kann man die Erektionsprothese implantieren.
Und bei dem anderen Geschlecht, Sie sagen jetzt 5 für Frau zu Mann?
Theoretisch, wenn man die Genitalangleichung Mann zu Frau machen würde und man dort die Brustvergrößerung zum Beispiel, wenn sie notwendig sein sollte, und die Genitalangleichung zusammenlegt, 1 Schritt bis 2. Weil oftmals ist es so, dass noch ein Korrekturschritt für den äußeren Aspekt zu planen ist, um Narben zu kaschieren oder ähnliches, damit halt einfach noch das ästhetische Bild verbessert wird. Aber da sieht man den Unterschied, dass 2 Operationen auf 3.
Mit welchen Gefahren sind derartige Eingriffe verbunden?
Ja, im Prinzip ähnliche Gefahren wie für jeden Eingriff. Vor allem, wenn man von der Mikrochirurgie spricht, das ist ein Eingriff, auch da mit der Routine kann man die OP sehr deutlich verkürzen, aber wir reden auch immer von 5 Stunden, 5,5 Stunden. Okay. Das heißt, wir müssen natürlich Komplikationen, die alleine durch die Länge des Eingriffes passieren könnten, verhindern. Also Pulmonalarterienembolie, Thrombosen, dementsprechend in der Vorbereitung, Nachbehandlung oder intraoperativ schon schauen. Theoretisch Mikrochirurgie, die Gefäße sind sehr klein, wir nähen sie unter dem Mikroskop, die Fäden sind dünner als Haare. Theoretisch könnte da was nicht klappen. Deshalb werden die Patienten auch postoperativ überwacht. Sollte da die Durchblutung auffällig sein zum Negativen, müsste nochmal, wir sagen, nochmal revidiert werden, also nochmal hineingeschaut werden in die Wunde. Das ist Gott sei Dank auch sehr, sehr, sehr selten notwendig, aber neben mikrochirurgischen Eingriff ist die postoperative Überwachung unerlässlich. Man kann es nicht einfach als gegeben hinnehmen. Aber ich kann wirklich stolz behaupten, ich habe noch nie einen Benoit verloren, also keinen Lappen, wie wir sagen, verloren, aber natürlich haben wir auch schon mal wieder rennen müssen. Das wäre für mich der Super-GAU, auch wenn man dem Patienten das dann erklären muss, dass wir das alles gemacht haben. Jetzt haben wir die Narben, aber kein Ergebnis. Aber das hatten wir Gott sei Dank noch nie. Das wäre möglicherweise die größte Gefahr operativ. Die Gefahren, oder ich würde jetzt gar nicht sagen, Komplikation, das ist eine Nebenwirkung, wenn man es mit einem Medikamenten vergleicht, ist eine Harnfistel. Das ist so häufig, leider, in der Literatur sagt man bis 70%. Wir haben es auf ungefähr unter 30 geschafft. Da sind wir eh schon ganz gut unterwegs. Und wir haben es, diese Fisteln, also wo Harn an die Oberfläche austritt, nicht an der Spitze, sondern irgendwo am Weg dorthin. Letztendlich haben wir es so weit geschafft, dass wenn so eine Fistel auftritt, dass sie sich entweder selbst verschließen kann oder dass wir sie in einem kleinen Eingriff, der sowieso nachher geplant ist, als Nebenbefund nochmals verschließen und das hält dann auch. Das heißt, in Wahrheit, das ist gut handelbar. Es ist natürlich zwischendurch eine Belastung für Patienten, wenn da auch Harn rauströpfelt. Aber nachhaltig oder langfristig gesehen kommt man doch zum Ziel, vielleicht mit einem kleinen Mehraufwand, aber das war auch unser Ziel, dass man dann natürlich auch noch weitermachen kann.
Wenn Sie die Betroffenen im Vorfeld über die Eingriffe aufklären, gibt es Punkte oder einen Punkt, der die meisten total überrascht?
Eigentlich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Patienten sind sehr gut schon vorinformiert. Das ist ein bisschen Segen und Fluch möglicherweise. Dadurch sind die Patienten sich auch fordernd, weil sie wissen, was geht und ähnliches. Aber mir ist es lieber, weil der Patient auch eigentlich auch schon gehört hat, die Möglichkeiten, vielleicht schon Vorlieben hat, in der Community vielleicht so irgendwo Bilder geguckt hat oder Freunde hat. Das heißt, die Patienten kommen eigentlich meistens mit sehr realistischen Erwartungen. Sie wissen Bescheid, dass nicht immer alles ohne Komplikation gehen kann. Natürlich hofft jeder, das eine ist ohne, nachvollziehbar. Aber dadurch, dass sie sich so damit auseinandersetzen und leider bei den Operationen zwangsläufig Narben entstehen, habe ich eigentlich festgestellt, dass die Patienten mit Narben, die wirklich, sagen wir mal, gut gelegen sind oder jetzt nicht keine Auffälligkeiten zeigen, wirklich sehr, sehr gut zurechtkommen, da auch nicht hadern oder nicht. Sie sehen die oft gar nicht. Sie sehen nur das Ergebnis. Und von dem her muss ich sagen, Überraschungen selten. Könnte ich mich jetzt gar nicht erinnern.
Kommen Patienten mit konkreten Vorstellungen zu Ihnen, wie die Brust ausschauen soll oder...
Im Grunde genommen bei Frau zu Mann, ja, flach.
Okay.
Patienten wollen unter Anführungszeichen endlich flach sein. Viele tragen seit der Brustentwicklung einen sogenannten Binder, das ist so ein enger BH, so eine Corsage, wo die Brust halt an den Körper gepresst oder je nach Größe auch hinuntergepresst wird. Es wird von den Patienten natürlich sehr belastend empfunden und im Alltag sind sie dadurch sehr eingeschränkt. Man denkt nur ans Baden und ähnliches. Das heißt, was die Brust angeht, ist das höchste Ziel, so schnell wie möglich flach zu sein. Und dann hängt es natürlich davon ab, bei einer sehr großen, sehr schlaffen Brust geht es oft nicht ohne größere Schnitte. Die meisten Patienten ahnen es ja schon, eben weil sie gut vorinformiert sind. Aber grundsätzlich ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man das im Vorfeld auch schon bespricht, wo das sein wird, wie groß die Narbe ist, damit es dann passt. Wenn man jetzt ans Benoit denkt, haben die Patienten eigentlich dadurch eben auch, weil sie wahrscheinlich sehr viel im Internet schon gegoogelt haben, also alle oder die meisten sehr realistische Vorstellungen. Okay. Grundsätzlich gilt, am Unterarm, und wenn man jetzt die vormals Patientinnen, jetzt Patienten ansieht, die sind alle so irgendwie zwischen 1,60 und 1,75. Der Unterarm ist immer ähnlich lang. Wenn man es vom Unterarm entnimmt, auch der Oberschenkel ist ähnlich lang. Das heißt, man kann bis zu einer gewissen Grenze gehen und Wir versuchen diese Grenze, wenn vom Patienten gewünscht, auszureizen. Ganz, ganz selten. Ich kann mich nur an einen Fall erinnern, der wollte ein deutlich kleineres Benoid haben. Das kann man natürlich sehr leicht machen, ist für uns leichter. Aber im Großen und Ganzen sind die Patienten dankbar, wenn man es so groß wie möglich nimmt oder so lang wie möglich nimmt. Man kann jetzt sagen, eben alles ist nicht möglich und es ist ganz klar, das soll man auch nichts versprechen, was man nicht halten kann. Wir können ungefähr den, für Österreich gibt es keine Zahlen, also den deutschen Durchschnittspenis können wir nachbilden von der Länge her.
Wie lang ist der?
Das bewegt sich ungefähr bei 13 cm.
Was kostet so eine Behandlung und wer zahlt sie?
In Österreich hat man das Glück für die Patienten, dass die Sozialversicherung die Kosten übernimmt. Vorausgesetzt, es werden alle Kriterien erfüllt, aber ohne diese Kriterien dürfte ich auch nicht operieren. Das heißt, psychologisch-psychiatrische Gutachten, auch die Hormontherapie wird vom Sozialversicherungsträger übernommen und auch die Operationskosten.
Okay. Wie viele Betroffene gibt es in Österreich?
Ja, ist nicht leicht zu beantworten. Es gibt Zahlen, die neuesten, die ich gefunden habe, sind von 2016, die speziell auf Österreich eingehen. Da sagt man, also man spricht von einer Prävalenz, das heißt, wie viele gibt es insgesamt in Österreich bei Frau zu Mann von 2,6 von 100.000. Das wären ungefähr ein bisschen über 200 Betroffene. Bei Mann zu Frau wären es 5,8 von 100.000, also ungefähr 460 Betroffene. Und das geht sich allein aus meinen Zahlen schon nicht mehr aus. Das heißt, auch diese Zahlen, die Prävalenzen, da wird man auch lernen müssen, dass es deutlich mehr werden wird.
Ist die Erleichterung bei solchen Menschen, wenn der Eingriff dann wirklich durchgeführt worden ist, ist der groß?
Ja, die ist auch spürbar. Nicht alle Patienten wollen alles. Viele Patienten sind auch allein mit der Brustentfernung völlig zufrieden und happy im Alltag, weil sozusagen sie damit auch als Mann wahrgenommen werden können. Was sozusagen in der Hose versteckt ist, das sieht ja nicht, zumindest nicht jeder. Und damit kommen sie im Alter ganz gut zurecht. Für viele ist es einfach belastet, wenn einfach die Brust entsprechend groß ist, dass das einfach wahrgenommen wird, dass es ganz schwer zu kaschieren ist im Gewand, beziehungsweise auch in diversen Berufen halt irgendwie mit den Umkleiden und so weiter, ist das halt ein Riesenproblem und da fällt dem Patienten ein Riesenstein von Herzen. Letztendlich muss man feststellen, gesellschaftlich hat sich auch da viel getan. Die Patienten der ersten Stunde sozusagen können da noch ganz andere Geschichten berichten, wie sie da traktiert worden sind von den Kollegen, Kolleginnen am Arbeitsplatz, aber auch in den Ämtern leider. Das hat sich alles Gott sei Dank sehr, sehr zum Positiven geändert.
Hören Sie auch noch Jahre nach Ihrem Eingriff von den Patienten?
Grundsätzlich ja. Es kommen auch manchmal Patienten aus Begleitung mit Frischlingen unter Anführungsstrichen, weil sie sie kennen oder weil sie verwandt sind. Das habe ich auch schon gehabt. Und leider auch zum Service der Erektionsprothese. Die hält leider nicht ewig.
Dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, ob es sowas wie Spätfolgen gibt, die Jahrzehnte nachher nach der Geschlechtsumwandlung auftreten können.
Im Großen und Ganzen ist es so, dass man natürlich mit dem Patienten schon sprechen muss. Es gibt Unterschiede bei der Brustentfernung, ob noch ein kleiner Drüsenkörperrest verbleibt, je nach Technik, bei der kleineren Brust, oder ob die gesamte Brustdrüse raus ist. Das muss der Patient einfach wissen. Sollte da jemals irgendwas tastbar sein, muss man trotzdem natürlich eine Abklärung machen, wie auch der biologische Mann. Das muss man in der Nacht klipp und klar sagen. Das Risiko ist aber sehr, sehr klein. Ich persönlich kenne keinen Fall. Und auch, wir haben da so eine Art deutschsprachige Community. Dort, Gott sei Dank, von den Kollegen auch noch nie jemand erlebt, dass da ein malignes Geschehen gibt. Wenn man diese Angleichung macht und die Harnröhre funktioniert über ein Jahr lang, dann sollte die auch gut funktionieren, weil in diesem Jahr, wenn die Narben Probleme machen, wenn es zu eng wird, dadurch, weil die Narben einfach zu überschießend sind oder sich zusammenziehen, dann könnte es ein Problem verursachen. Das Problem ist zwar beherrschbar, wieder eine Intervention nötig machen, aber wenn man über dieses Jahr drüber ist, sollte diese Harnröhre, so wie wir sie machen, eigentlich, soweit man jetzt davon ausgehen kann, weil die Nachbeobachtung ist naturgemäß nicht so lange, aber die sollte ein Leben lang funktionieren. Die Krux ist die Erektionsprothese, die wir einbauen müssen. Trotz allen Material, und das ist gutes Material, das verwendet wird, es gibt wenige Firmen, die sich darauf spezialisieren, weil trotz der Zunahme der Zahl ist das Geschäft noch überschaubar. Und die Problematik ist, wenn wir diese Prothese einsetzen, beim biologischen Mann hat man den Schwellkörper als Hülle. Der geht halt nicht mehr, aber der ist noch da, da kann man das reinstecken und das ist dann verschlossen, es kann nicht verrutschen, es passt da drin, ist gut aufgehoben. Das haben wir nicht. Wir müssen eine Hülle in unserem Lappen also schaffen, da ist dann rundherum das Fettgewebe, da wird dann so eine Art Kapsel, aber es ist natürlich irgendwie nicht so gut geschützt, nicht so gut aufgehoben. Möglicherweise... Na, der biologische Mann, der braucht die Prothese meistens erst im höheren Lebensalter. Vielleicht ist er auch nicht mehr so aktiv oder anders aktiv, weil man könnte ja meinen, vielleicht ist auch ein Nachholbedarf da und jetzt muss ich das mal auch richtig austesten. Das könnte natürlich auch dem Material sozusagen oder der Haltbarkeit des Materials nicht zuträglich sein. Also das sind sicher die größten Probleme, dass man halt die Patienten immer wieder mal sieht, wo die Prothese dann nicht mehr funktioniert. Man muss dazu sagen, wenn sie nicht mehr funktioniert, dann geht sie halt nicht. Es ist jetzt keine große Gefahr. Da ist Kochsalzlösung drin, wenn man so möchte. Wenn das Ding undicht wird, dann wird das vom Körper resorbiert. Man kann es gut tauschen. Aber es ist natürlich, man muss es offen sagen, eine erneute Operation.
Was mache ich, wenn die Erektionsprothese nicht mehr funktioniert?
Ja, letztendlich Servicetermin. Naja, man kann die Erektionsprothese austauschen. Das Problem ist, es ist Material, es ist ähnlich wie so ein Brustexpander, nicht? Flüssigkeit gefüllt, Silikonhülle, Schläuche, ein Reservoir, ein Ventil und überall kann was ein Problem sein. Es kann schlauchundicht sein, es kann die Prothese im Sinne einer Aussackung sich anarismatisch verändern, wenn so à la Penisbruch, wenn das so ist, dann funktioniert sie nicht mehr oder es kommt zu Verformungen. Das heißt, das kann man nicht reparieren, dann ist tatsächlich das System zu wechseln. Wenn die Prothese ausrinnt, ist das kein großes Problem. Da ist Kochsalzlösung drinnen, das wird vom Körper aufgenommen. Solange jetzt keine offene Wunde ist oder so, wird nichts passieren. Also das kann man dann gesetzt machen. Es muss ja auch eine Prothese im Haus sein, um sie austauschen zu können. Sie gehört bestellt. Und dann ist es so, dass der Prothesenwechsel an sich der etwas leichtere Eingriff ist, weil diese Hohlräume, die man zu schaffen hat, dann letztendlich schon da sind. Man fädelt aus, fädelt ein und ich will es jetzt nicht runterspielen, aber es ist schon einfacher als die erste Implantation.
Funktioniert das mit den Nerven, dass ich nachher ein Gefühl haben kann?
Ja, man muss es nur, man darf es nicht falsch vorstellen. Also die Lustzentrale, wenn man so möchte, und der Empfänger für sexuelle Reize wird weiterhin die Klitoris bleiben. Jetzt können wir aber nicht die Klitoris bis an die Spitze des Penoids vorbringen, das ist eine zu weite Strecke. Das heißt, die Klitoris wird sehr oberflächennah an der Penoidbasis unter der Haut eingenäht, um hier einer Stimulation zugänglich zu sein. Fürs Penoid selber, am Unterarm haben wir Hautnerven drinnen, ein sehr gutes Geflecht, das Gefühl vermittelt. Man kann sich hergreifen, wie gut man hier spürt. Und wir schließen aber einen Nervenast der Klitoris hier an. Dieser Nerv hat sehr, sehr, sehr viele Fasern und es wird ein sehr gutes Gefühl im Sinne einer Schutzsensibilität. Das heißt, wenn man den Patienten dann nach einer gewissen Zeit zwickt, tut es ihm wahnsinnig weh. was wiederum gut ist. Es geht ums Körperempfinden, um die Wahrnehmung. Wo ist das Ding? Ist es geknickt? Drückt die Prothese in weiterer Folge dann? Ist ein sehr wichtiges Warnsignal auch. Aber und wie das jetzt wahrgenommen wird, ist tatsächlich individuell aus meiner Erfahrung. Weil Sexualität halt nicht nur unter der Gürtellinie stattfindet, auch im Kopf oder im Gehirn. Und manche Patienten empfinden es tatsächlich auch sexuell stimulierbar. Die meisten allerdings sagen schon, die richtige Stimulation findet an der Klitoris statt.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich diesem Spezialgebiet verschrieben haben?
Ja, frage ich mich auch oft. Man rutscht da so hinein. Ich hatte immer die Mikrochirurgie gereizt. So bin ich auch zur plastischen Chirurgie gekommen. Und ich habe das immer so ein bisschen gesehen als Herausforderung natürlich, weil das ist irgendwie so High-End. Da reicht es nicht nur, wenn das Ding irgendwie anwächst. Das muss auch noch was gleich sehen. Wir brauchen noch ein Gefühl rein. Die Prothese soll halten, die Harnröhre soll funktionieren. Das hat mich sehr fasziniert, dass von chirurgischer Seite. Das nächste ist, es hat mich einfach geärgert, dass in Österreich das nicht vernünftig anboten wird. Das kann doch wohl nicht sein. Oder dass das so ein bisschen, an die Nachbarländer überlassen wird und so. Die Problematik ist ja, es gibt super Zentren überall in Europa, aber die Problematik ist, was ist, wenn mal was zu korrigieren ist, was ist, wenn was nicht klappt, dann muss der Patient dort wieder raus. Wie kommt er dorthin? Wer bezahlt das alles? Ein Riesenaufwand. Wir haben auch viele Patienten aus ganz Österreich mittlerweile. Die Wege sind aus Vorarlberg auch weit zu uns, aber die Bürokratie ist einfach. Wir können eigentlich so gut wie mit allem fertig werden, weil wir auch Unterstützung haben. Wir haben die Gynäkologen hier, wir haben die Urologen hier, auch wenn wir eine Diagnostik brauchen, wir haben ganz gute Köpfe hier, die man zusammenstecken kann, um einen Plan zu machen, wenn man mal nicht weiter weiß als plastischer Chirurg.
Was ist in Zukunft möglich auf dem Gebiet?
Ja, die Zukunft, auf absehbare Zeit wird es aus meiner Sicht keine Penistransplantationen von der Leiche geben. Ich glaube, da muss man auf den Durchbruch warten in der Immuntherapie. Momentan kannst du das eigentlich nicht verantworten, dass du einem gesunden, jungen Mann diese Immunsuppression angedeihen lässt. Der wird, das verkürzt die Lebenserwartung, das geht einfach nicht aus ethischen Gründen. Das heißt, es wird weiterhin so bleiben, wenn eine Rekonstruktion oder eine Benoidkonstruktion gewünscht ist, dass man es vom eigenen Körper rausnehmen muss.
Herr Dr. Lawack, wohin können sich Betroffene wenden?
Es gibt viele Stellen. Es gibt eigentlich fast in jedem Bundesland Selbsthilfegruppen. Es gibt natürlich auch Google, Internet. Es gibt Foren, Internetforen. Auch dort gibt es zum Beispiel, hat mein Patient einmal gezeigt, gibt es auch die Möglichkeit, dass andere Patienten, die da schon hinter sich haben, Operationsbilder hochladen, die dann nur registrierte Mitglieder angucken dürfen, um auch zu sehen, ja, zum Beispiel, was hat der Dr. Lawack so schon gemacht. Das gibt es von vielen Chirurgen. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, und dass dadurch das präsent ist in den Medien, dass die Leute so quasi ein bisschen gezwungen sind, darüber nachzudenken, ist es auch sehr viel besser geworden, in der Familie und mit Freunden darüber zu sprechen. Also ich habe den Eindruck, dass wirklich die allermeisten Patienten sehr, sehr gut sozial aufgehoben sind. Und da ist man schon sehr froh darüber.
Lieber Herr Dr. Lawack, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 3 Wochen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.